nachgedacht ein bisschen über Voraussetzungen für erhörliches Gebet anhand von 1. Petrus 3. Männer mit Einsicht bei den Frauen wohnen, ihnen Ehre geben. Das ist so wichtig, weil wir leider dazu neigen, unsere Frauen oft zu demütigen. Ich habe auch, wenn ich das so sagen darf, auch geglaubt in den ersten Ehejahren, dass es wichtig ist, dass die Frauen doch merken, wer Mann im Haus ist und Herr im Haus ist und so weiter. Schon in meiner Verlobungszeit, also ich sage das nicht zur Nachahmung, sondern um euch deutlich zu machen, wie verrückt man sein kann in aller Frömmigkeit und Aufrichtigkeit. Wir hatten uns dann am Friedhof verlobt, wie schon geschildert, und dann sollte meine Frau oder meine Braut damals zum ersten Mal mein Elternhaus besuchen. Nun habe ich 5 Geschwister, meine Eltern, alle waren gespannt, jetzt die Braut von ihrem jüngsten Sohn kennenzulernen, und meine Braut war auch gespannt, die fuhr da mit dem Zug, musste kommen von Hagen nach Schwelm, 20 Kilometer, auch mit bestimmten Wünschen, Hoffnungen und Spannung, wie wird das sein? Erwarte natürlich, dass ich sie abhole am Bahnhof, aber ich hatte zu tun, nämlich ich musste Fußball spielen mit den Jungs, die ich zum Herrn führen wollte und die ich betreute jeden Samstagnachmittag, und dachte, das wird auch gut sein, wenn sie von Anfang an weiß, in unserem gemeinsamen Leben hat der Herr Priorität, die Arbeit für den Herrn. Also wie gesagt, ich hatte viele fromme Gründe und hatte dann meine Schwestern geschickt, sie sollten meine Braut am Zug abholen. Die kannten sich nicht, waren also auch gespannt, und ihr könnt euch denken, mit welchem Gesicht oder wie sie ihr Gesicht zu einem Lächeln verziehen musste, als sie dann merkte, dass ihr Bräutigam es nicht für nötig hielt, sie am Bahnhof abzuholen. Also so verrückt kann man sein, bei aller eingebildeten Frömmigkeit. Und ich bitte euch herzlich, ja, ihr grinst da hinten so unverschämt. Wer weiß, was euch noch alles einfällt, lasst euch nur warnen. Macht's besser auf jeden Fall. Dann erwähnt Petrus noch als drittes Argument, sie ist ein schwächeres Gefäß. Ich habe mich oft gefragt, wieso ist die Frau ein schwächeres Gefäß? Ist sie physisch schwächer? Vielleicht kann man darüber streiten. Ich war bei 8 Geburten unserer, Entschuldigung, bei 6 Geburten unserer 7 Kinder dabei. Und ich hätte nicht mit meiner Frau tauschen wollen beim Geburtsvorgang. Sind sie psychisch schwächer? Glaube ich nicht. Man sagt im Allgemeinen, dass Frauen in Krisensituationen viel klaren Kopf haben und viel mehr Stärke haben als die Männer, die dann am Flattern sind, nicht wissen, was sie machen sollen. Kann man streiten, aber sind sie auf jeden Fall verletzlicher, empfindsamer, viel sensibler wie wir Männer. Und sie hat eine schwächere Position, weil sie eben dem Mann untergeordnet sein soll. Nun ist aber in der Bibel ein Prinzip, wenn Gott Autorität gibt, dann niemals um zu herrschen, sondern Autorität gibt Gott, um zu dienen. Darin ist unser Jesus das Vorbild. Er als der Herr und Meister bückt sich nieder zu den Füßen seiner Jünger und wäscht ihnen die Füße. Das ist ein Bild für Autorität. Er ordnet sich unter die anderen und beschäftigt sich mit ihrem Dreck, um ein Zeichen zu geben, so wie ich euch getan habe, sollt ihr einander tun. Also Autorität gibt Gott niemals, um zu dominieren, sondern um zu dienen, um anderen Ehre zu geben. Die Ältesten werden ermahnt, auch von Petrus, nicht über die Herde zu herrschen, sondern Vorbilder der Herde zu sein. Und so ist es wichtig, dass wir das auch praktizieren in unserer Ehe, dass wir unsere Autorität nicht missbrauchen, sondern sie benutzen, um uns unter unsere Frau zu stellen, sie zu ehren, zu lieben, zu tragen, für sie da zu sein. Der erste Preußenkönig, Friedrich Wilhelm I., der hatte zum Lebensmotto, ich bin der erste Diener meines Staates. Das hat mich sehr beeindruckt. Ist das nicht schön, wenn man mit solch einer Einstellung an seine Lebensaufgabe geht, auch als Ehemann? Und ich glaube, die Frau, die von ihrem Mann Ehre und Anerkennung bekommt, die hat normalerweise keine Mühe, sich unterzuordnen, sondern sie wird es gerne tun und sie wird auch gerne mit dir beten, auf die Knie gehen, wenn du diesen Wunsch hast. Warum haben wir auch in unseren christlichen Kreisen so viele lebensmüde Ehefrauen, so viele, die verbittert sind? Und ich habe nicht nur einmal gehört von einer Frau, verschiedene Variationen, wenn ich nicht Kinder hätte, würde ich mir einen Strick nehmen. Ich bin des Lebens müde. Verhinderte Gebete. Das sind also für uns Männer einige Warnungen. Warum werden eure Gebete nicht erhört? Ja, du ehrst nicht deine Frau, du wohnst nicht mit Einsicht bei ihnen und vielleicht bist du auch einer, der dominiert, der seine Position missbraucht, um zu herrschen, anstatt um zu dienen. Verhinderte Gebete, dass man auch persönlich nicht mehr betet, dass man nicht mehr gemeinsam betet und nicht erhörlich betet, dass Gott die Gebete nicht erhören kann, wenn wir uns in unserer Ehe so benehmen. Ich nehme an, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir konnten das nur ganz kurz hier antippen, anstreifen. Aber wie schön, dass wir hier in diesem Vers 21 lesen. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Hat lange gedauert. Vielleicht 19 Jahre, bis endlich die Schwangerschaft eintraf. Gott lässt sich erbitten. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Und die Verheißung finden wir 7-mal im Alten Testament. Gott lässt sich erbitten. Und das sollte jedem unter euch Mut machen, weiter den Herrn dein Anliegen vorzuhalten. Er lässt sich erbitten. Dann lesen wir, oder haben wir gelesen, in Vers 21b, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Die Kinder stießen sich in ihr und sie sprach, wenn das so ist, wenn ich also schwanger bin und die Kinder sich stoßen, warum bin ich dann überhaupt schwanger? Also Probleme nach der Gebetserhörung. Mit der erbetenen Schwangerschaft kommen andere, neue Probleme. Sie bekommt nicht nur einen erwünschten Sohn, sondern gleich zwei. Und dazu zwei, die sich schon im Mutterleib gegenseitig treten. So könnte man das deuten. Die bewegen sich auf jeden Fall nicht sehr harmonisch. Und es wird deutlich, dass diese beiden, die bald zur Welt kommen sollen, ein Leben lang miteinander streiten werden. Sie stoßen sich gegenseitig. Aber wie schön, dass Rebekka dann hingeht, um den Herrn zu befragen, Vers 22 am Ende, nachdem sie diese Frage gestellt hat, warum ist das so? Sie ging hin, den Herrn zu befragen und der Herr antwortet. Und das finde ich sehr, sehr schön, wie das hier beschrieben wird. Sie hat auch gelernt, mit ihren Fragen und Problemen zu Gott zu kommen. Sie hat beten gelernt. Bisher hat man den Eindruck, dass Isaak derjenige war, der gebetet hat. So wird uns auch zum ersten Mal geschildert. Hier an diesem Brunnen, er betete dort. Er hat gebetet in der Zeit der Unfruchtbarkeit und jetzt betet auch die Frau. Sie hat gelernt, ein selbstständiges Gebetsleben zu pflegen. Kein geistiges Leben aus zweiter Hand. Der Mann ist natürlich als Haupt der Frau, der Familie, sicherlich zuerst einmal für geistliche Aufgaben zuständig. Aber wenn wir daraus schließen, dass die Frau nur für das leibliche Wohl zuständig ist, dann ist das natürlich ein ganz großer Irrtum. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in konservativen Kreisen oft die gläubigen Mütter, Ehefrauen, kein selbstständiges Gebetsleben führen. Ich habe oft in unseren Freizeiten junge Schwestern gefragt, siehst du deine Mutter schon mal beten oder die Bibel lesen? Und manche haben gesagt mit Bedauern, Papa ab und zu, aber die Mama noch nie. Und ich glaube, dass das kein Einzelfall ist. Ich glaube, dass viele Schwestern wirklich glauben, der Mann ist für die geistlichen Dinge zuständig, der betet ja auch für mich und unser Anliegen für den Herrn. Er ist der Priester des Hauses, hat man auch noch eine fromme Erklärung für, sodass man passiv daneben steht. Also eine Frage an die Mütter unter uns, sehen eure Kinder dich beten? Können sie feststellen, dass du eine ganz persönliche Beziehung zum Herrn hast und auch eigene geistliche Überzeugungen hast, oder musst du immer dann an deinen Ehemann verweisen, wenn die Kinder Fragen haben? Aber es drängt sich jetzt eine andere Frage auf. Warum beten die jetzt nicht gemeinsam? Warum spricht sie mit ihrem Mann nicht darüber? Zumindest die Bibel berichtet das nicht. Warum finden wir hier nur Rebekka, die betet? Finden wir hier schon den Beginn einer schleichenden Entfremdung in der Ehe? Oder hat möglicherweise Isaak, so wie das bei mir war und vielleicht auch noch ist, kein offenes Ohr und kein Auge mehr für die Probleme der Frau, dass sie gar nicht mehr Mut hat, mit ihrem Mann darüber zu sprechen und mit ihm dann auf die Knie zu gehen? Wir wissen es nicht genau. Aber man hat den Eindruck, wenn man die weitere Geschichte der Ehe verfolgt, dass hier ein Bruch schon angedeutet wird, in dem sie hingeht, positiv, um Gott zu befragen, aber Isaak steht irgendwie daneben, scheint passiv zu sein. Gott antwortet, zwei Nationen sind in deinem Leib und der Sie werden sich scheiden aus seinem Innern und eine Völkerschaft wird stärker sein als die anderen und der Ältere wird den Jüngeren dienen. Hier haben wir ein theologisches Problem, das von vielen diskutiert wird, die Prädestination, die Erwählung. Im Neuen Testament haben wir vor allem Römer 9, wo Paulus darüber spricht, ein Kapitel, über das viel gestritten wird, viele Generationen sich gezankt haben und bis heute hat der Streit nicht aufgehört. Da ist es wirklich so, dass Gott auserwählt, prädestiniert? Oder ist er nur allwissend und weiß, dass ich mich mal bekehren werde und deswegen hat er mich erwählt oder vorhergesehen? Aber die Bibel, wie ich glaube, lehrt sehr deutlich, und auch hier diese Bibelstelle, dass Gott etwas bestimmt hat. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also die natürliche Reihenfolge, der Erste ist derjenige, der Verantwortung trägt, der besonders gesegnet ist, wird in der Bibel an vielen Stellen auf den Kopf gestellt, damit Gott ein Prinzip deutlich macht, dass er nicht das Starke erwählt hat, sondern das Schwache. Ich zitiere aus Römer 9, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. So übersetzt Schlachter das, sehr schön finde ich. Damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, hat Gott so gehandelt. Also ein ganz großes Thema, das wir jetzt nicht behandeln wollen. Für viele ernste Christen ein ganz harter Knochen, an dem man sich die Zähne ausbeißen kann und ausgebissen hat. Ein Ärgernis für unseren Verstand. Aber, wie ich glaube, trotz allem eine biblische Lehre, die wir nicht logisch erklären können, die zum Beispiel Martin Luther fast zum Wahnsinn getrieben hat. Ich habe hier eine wunderschöne Biografie über Luther zum Sonderpreis von 6 Euro statt 1995, ich glaube 600 oder 800 Seiten, die insofern auch besonders empfehlenswert ist, weil nicht nur sein Leben geschildert wird von A bis Z, sondern eingeflochten sind seine Briefe, Auszüge aus seinen wichtigsten Schriften, sodass man nicht nur den Menschen kennenlernt, wie er gelebt hat, sondern auch, welche Konflikte er durchlebt hat, viele Auszüge aus seinen Tischreden, Tagebüchern und dergleichen. Also wer sich ein bisschen interessiert für Kirchengeschichte und für die Reformation, der wird viel Freude haben, kann man auch viel nachschlagen, ist ein Register drin, von einem Lutherkenner Fausel geschrieben, Luther, sein Leben und sein Werk. Aus diesem Band zitiere ich, wie Luther mit dieser Frage gekämpft hat. Müsst ihr ein bisschen hinhören, ist ein bisschen alte Sprache, aber sehr kernig. Das bereitet dem gesunden Menschenverstand und der natürlichen Vernunft den größten Anstoß, dass Gott rein nach seinem Willen die Menschen im Stich lässt, verstockt, im Verdammnis stürzt, als ob er eine Freude hätte an so großen Sünden und ewigen Martern jener Elenden. Der Gott, dessen große Barmherzigkeit und so weiter doch allenthalben gepredigt wird. Ungerecht, grausam, unerträglich scheint es, so von Gott zu denken. Und daran haben sich auch schon viele große Männer gestoßen in so langen Zeiten. Und wem sollte hierdurch kein Ärgernis bereitet werden? Ich selbst habe, nicht nur einmal, Ärgernis genommen bis hinein in die Tiefe und den Abgrund der Verzweiflung, dass ich wünschte, ich wäre nie als Mensch erschaffen worden. Das war, bevor ich erkannte, wie heilvoll jene Verzweiflung sei und wie nah die Gnade. Also er schildert, wie er in jungen Jahren an dieser Frage der Auserwählung fast wahnsinnig geworden ist. Der Hass gegen Gott. Ich vergesse alles, was Christ und Gott ist, wenn ich in diese Gedanken über die Vorherbestimmung komme und komme da wohl hin, dass Gott ein Bösewicht sei. Beim Nachdenken über die Prädestination vergessen wir Gott, das Laudate, lobet, hört auf und das Blasphemate, lästert, fängt an. Also Luther, der hat sich wirklich damit gerieben mit dieser Frage, aber er kam nicht davon los und hat dann auch gelernt, dass auch wenn unser Verstand sich sträubt, das anzuerkennen, dass das Gottes Prinzip der Auserwählung ist. Das nur nebenbei wird also hier in dieser Geschichte schon deutlich, der Ältere wird dem Jüngeren dienen und das greift Paulus in Römer 9 noch einmal auf. Auf jeden Fall werden hier zwei Söhne geboren, der erste rötlich, am ganzen Leib wie ein herrener Mantel, übersetzt eine Übersetzung, also der sah aus wie so ein kleiner Bär, könnte man sagen, und als er geboren wird, da war es natürlich auch einfach, den Namen zu bestimmen. Er heißt Esau, das heißt behaart, haarig. Der zweite, der später Jakob heißt, der hielt also während des Geburtsvorganges sich an der Ferse seines Bruders, der vor ihm war, fest. ich weiß nicht, die Schwimmer unter euch, die kennen das aus Erfahrung, wenn man so als junge Menschen miteinander schwimmen geht, und da gibt es schon mal so Wettkämpfe und so, und dann habe ich oft versucht, an das Bein meines Gegners ranzukommen und den einfach so zu ziehen, und mit dem Zug kommt man dann nach vorne. So habe ich mir das vorgestellt, auch hier bei dem Jakob. Also er hielt die Herse, hätte er am liebsten ihn auch noch vorher raus zurückgezogen, damit er als erster rausflutscht. Das klappte leider nicht, aber so hielt er die Ferse fest. Und aus der dann das Licht der Welt erblickte, da war es auch einfach für die Eltern, den Namen zu bestimmen. Ja, Fersenhalter. Jakob, Überlister. Und hier sehen wir auch, wie die Namensgebung im Alten Testament oft eine ganz tiefe Bedeutung hat und etwas aussagt, auch über den Charakter oder über die Wünsche der Eltern für ihre Kinder. Hier waren es die ersten Eindrücke des Charakters. Der eine ein Bär und der andere ein Überlister. Und das sollte sich ja im Leben dieser beiden tatsächlich als richtig erweisen. Erinnern wir uns an Samuel, von Gott erbeten. Ja, das war eine treffende Namensgebung. Sie hatte Jahre gebetet für einen Sohn. Oder Mose, sogar von der Tochter des Pharao, wurde so benannt, aus dem Wasser gezogen. Also diese Namen haben etwas wirklich zu tun mit eigenem Erfahren, mit dem Kind, Wünsche für das Kind oder was man gleich aus Charakterzug bei der Geburt festgestellt hat. Esau, also behaart, ein Wildling, ein rauer Bursche. Jakob, ein Überlister, ein ganz linker Typ. Und so kommen wir jetzt zu dem nächsten Teil, ab Vers 27. Und die, vorher wie gesagt, Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Isaac hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka hatte Jakob lieb. Jakob kochte ein Gericht und Esau kam vom Feld und war matt. Da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen da von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Zusatznamen Edom, Rot. Und Jakob sprach, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach, siehe, ich gehe hin zu sterben, wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach, schwöre mir zuvor. Und er schwur ihm, verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank, stand auf und ging davon. So, auf diese Weise verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Ja, bisher haben wir ein bisschen nachgedacht über die Anfänge der Ehe von Esau und Rebekka. Jetzt lernen wir ihre Kinder kennen. Zwei Söhne, würden wir sagen, von weltpolitischer Bedeutung, was damals natürlich die Eltern überhaupt nicht ahnen konnten. Inzwischen sind etwa 18 bis 20 Jahre nach der Geburt vergangen. Ich nehme an, dass sie etwa so in diesem Alter waren. Hier, man kann es nicht ganz genau erkennen. Auf jeden Fall sind sie Männer geworden. Isaac wird inzwischen etwa plus minus 80 Jahre alt gewesen sein. Rebekka etwa 60 Jahre, aber immer noch so attraktiv, dass sich, das wird uns der Wolfgang Nestvogel heute Nachmittag erzählen, sich die Philistermänner nach ihr umguckten, denn sie war auch eine schöne Frau. Und dann lernen wir diese beiden Söhne aus frommem Elternhaus kennen. Zuerst einmal wird Esau charakterisiert. Er war ein, so übersetzt, Schlachter, tüchtiger Jäger, oder Elberfeld, ein jachtkundiger Mann, oder Schlachter, ein Mann des freien Feldes. Also tatsächlich ein Mann wie ein Bär, würden wir sagen, ein Jäger, ein Abenteurer, der Wind, Weite und Freiheit liebte. MacArthur schreibt in seiner Studierbibel, ein raubbeiniger, dickköpfiger Jäger. Auf jeden Fall, so lernen wir ihn auch kennen, ein leidenschaftlicher Mann, ein emotionaler Mann, sehr spontan, ein verwegener Typ. Wir würden sagen, so eine Art Marlboro-Typ, Schwarm aller Frauen damals schon. Aber die Bibel urteilt über ihn, ein Hurer und Gottloser oder ein weltoffener, Hebräer 11, Vers 16. Interessant, dieser Esau, sein Leben zu studieren. Jakob, ein sanfter oder ruhiger oder häuslicher Mann, Schlachter übersetzt sittsamer Mann, blieb in den Zelten. Also er blieb in dem Vorbild seiner Eltern. Er hatte sogar seinen Opa noch kennengelernt, den Abraham. Er war 15 Jahre alt, als Abraham starb, auch interessant. Und auch der Hebräerbrief schildert ja Abraham, dass er noch in Zelten gewohnt hat mit Isaak und Jakob. Also der Jakob hat seinen Großvater Abraham noch eine ganze Zeit lang erlebt. Und wenn sie in Zelten lebt, dann hat er wahrscheinlich auch viel von ihm gehört. Aber er hatte auch kochen gelernt von seiner Mutter, Spezialität offensichtlich Linsensuppe oder sowas ähnliches. Ja, wie sah der aus in den Augen der damaligen Mädchen? Weichei, hätten die gesagt. Mamasöhnchen. Am Schürzenzipfel seiner Mutter. Alles andere als ein Traummann. Und wenn ich euch jungen Damen fragen würde, wen würdet ihr wählen? Esau oder Jakob, da würde euch die Wahl wahrscheinlich nicht schwer fallen. Das war kein Mann zum Verlieben, der Jakob. Zumindest nicht damals, zu dieser Zeit. Aber er schätzte und liebte den Segen Gottes. Das wird deutlich in seiner Geschichte. Bei allen linken Charakterzügen, die er hatte. Und ich meine, dass der Jakob auch ein treffendes Bild vieler junger Männer aus frommem Elternhaus ist. Und auch viele, die hier sitzen, so wie ich auch war. Brav, verwöhnt, etwas weichlich, farblos, aber schlau, bisschen fromm natürlich, religiös. In der Religion hat er immer eine 1 gehabt, in Sport wahrscheinlich nur eine 5, stelle ich mir das vor. So ist das ja auch bei vielen unserer jungen Männern, die in den Gemeinden aufwachsen. Natürlich ist das nicht überall so, ich überzeichne ein bisschen. Aber das kann man doch oft feststellen, besonders in ganz speziellen Gemeinden. Wir lesen in Vers 28, und das wird jetzt sehr spannend, dass Isaak Esau liebt, denn Wildbret war nach seinem Mund. Jetzt finden wir hier zum dritten Mal dieses Wort Liebe. Erinnert ihr euch? Erste Mal Liebe, Vater, Sohn, Bild der göttlichen Liebe. Zweite Mal Liebe, die wunderschöne Liebe zwischen Isaak und Rebekka. Und hier, dritte Mal Liebe in der Bibel. Da haben wir eine Liebe, die durch Egoismus bestimmt ist, denn das war der Grund seiner Zuneigung, Liebe. Er aß gern und gut, der Isaak. Das ist tragisch. Sie teilten eine gemeinsame Leidenschaft oder Hobby, fettes Essen. Und man hat den Eindruck, dass sich inzwischen auch die Liebe zu Rebekka verlagert hat auf die Liebe zu Esau, denn er war sein Lieblingssohn inzwischen. Und das ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Man sollte nicht meinen, dass sich das so entwickeln würde. Aber das finden wir oft als Folge einer kriselnden Ehe, auch unter uns Gläubigen. Wenn die Liebe zur Frau nicht mehr da ist, ja, dann konzentriert man seine Liebe auf irgendeins der Kinder. Und wenn man mehrere hat, kann man das dann auch oft erkennen. Und man holt sich dann da das, was man beim Ehepartner vermisst. Liebe, Zuwendung, Anerkennung und Trost, können wir alle viele Geschichten von erzählen. Bitte fragt euch an dieser Stelle auch mal, kann es sein, dass in meiner Ehe, in unserer Familie, die eigentlichen ursächlichen Probleme der Beziehung zum Ehegatten überdeckt werden, dadurch, dass sich jeder ein Lieblingskind ausgesucht hat und da das sucht, vielleicht auch bekommt, was er vermisst beim Ehepartner. Eigenartig. Man sollte eigentlich meinen, dass Isaak den Jakob lieben sollte. Das entspräche doch seinem Charakter. Isaak war doch auch ein passiver Typ. Nicht unbedingt auf Anhieb so ein Traummann, sondern auch sehr weich. Nicht dominant. Aber er war Träger der Verheißung. Das wusste Jakob, das wusste Isaak. Er liebt ausgerechnet den Esau, der ein Hurer und Gottloser ist, weil er Wildbret liebte. Das ist eine tragische Geschichte. Also gemeinsame sinnliche Interessen bestimmen die Liebe Isaaks. Ich habe mich oft gefragt, hatte der Isaak wirklich überhaupt keine Sorge um Esaus Entwicklung? Hat ihn die Entwicklung Esaus nicht ins Gebet getrieben? Hat er überhaupt mal den Esau gewarnt, dass er auf einem gefährlichen Weg ist? Ich glaube, dass inzwischen der Isaak dafür keinen Blick mehr hatte. Und wenn der Esau draußen war, in der Wildnis, in der Ferne, als Jäger, als gewaltiger Jäger, vielleicht sogar erfolgreicher Mann, der zu Hause nicht aushielt, beim Opa und so weiter, irgendwie hat er das überdeckt oder verdrängt. Und sie hatten jetzt eine gemeinsame sinnliche Freude, gutes Essen. Und selbst wenn Isaak sich aufgeschwungen hätte, um mal den Esau in einer stillen Stunde zu ermahnen, was wir Väter ja auch ab und zu tun, dann hätte er auch keine Autorität gehabt, etwas zu sagen, denn wir haben nur Autorität dadurch, dass wir ein Vorbild sind als Eltern, als Vater. Das kennen wir aus unseren Familien ja auch alle ganz gut. Wenn der Vater nicht selbst das praktiziert, was er seinem Sohn oder seiner Tochter verordnet, dann ist das nur lächerlich und ein Grund zur Ablehnung von Seiten der Kinder. Viele Geschichten können wir dazu erzählen, die spare ich mir hier. Aber eine Geschichte aus der Bibel macht das ganz deutlich, dass Eli, der hohe Priester, ihr kennt die Geschichte mit seinen Söhnen, ganz, ganz, ganz großer Lunken waren, lagen bei den Frauen und sie mästeten sich von den Opfergaben der Israeliten. Und der hohe Priester Eli, der hat das alles gesehen und dem wird dann das Gericht angekündigt. Und da wird ihm gesagt, du ehrst deine Söhne mehr als mich, indem ihr euch mästet vor den Opfergaben des Volkes Gottes. Auch da scheinbar fettes Essen. Nahmen ja auch immer die besten Stücke aus den Fleischtöpfen, wenn die Kinder Israel was forderten, heraus und bestahlen praktisch Gott damit. Und der Eli, der sah das. Einmal macht er sich auch auf und sagt, das ist nicht gut, was ich da von euch höre, dieses Gerücht. Was soll Gott dazu sagen, so mit anderen Worten? Aber sie hört nicht auf ihn. Warum? Tja, er war doch selbst Nutznießer dieser Praxis und er aß doch gerne und er war so dick und schwer, das wird in der Bibel ja auch sehr deutlich beschrieben. Wenn wir kein Vorbild sind, haben wir keine Autorität und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir leider jetzt hier nicht groß behandeln können. Als Väter ist es wichtig, dass wir uns für die Hobbys unserer Kinder interessieren, auf jeden Fall. Aber wir müssen positiv Einfluss nehmen auf diese Hobbys oder Interessen, ihnen Werte vermitteln, ihnen etwas vorleben und sie prägen. Und dadurch, dass wir mit ihnen viel zusammen sind, dann auch ihre Interessen lenken in die richtige Richtung. Aber niemals uns davon anstecken lassen. Aber hier kann man sich fragen, wer prägt hier wen? Hat Isaak Esau geprägt oder Esau den Isaak geprägt? Man hat fast den Eindruck, dass der Esau den Isaak geprägt hat, ja, weil er vom Isaak nicht viel gelernt hat. Und wenn er an seinen Vater dachte, dann dachte er wahrscheinlich auch, dass der Vater beim guten Essen sitzt und ihm da der Speichel den Bart runterläuft, weil er so begeistert reinhaut. Das war so die Erinnerung, denke ich, des Esau an seinen Vater. Schade. Er kannte seinen Vater nicht mehr als einen Bibelleser, würden wir heute sagen, aus einem Beter dort am Brunnen. Er kannte nicht, dass sein Leben, seine Liebe dem Herrn gehörte und seiner Frau gehörte, der Gemeinde gehörte. Nein, ein Vater, der große Augen bekam und ein strahlendes Gesicht, wenn der Esau mit einem Braten von der Yacht kam und schlecht gelaunt war, wenn Rebekka nur Reis mit Bohnen servierte. So stelle ich mir das vor. Und das ist leider auch ein treffendes Bild von uns Ehemännern. Prägen wir wirklich unsere Kinder? Nehmen wir Einfluss auf ihren Weg, auf ihren Charakter? Nehmen wir uns Zeit dafür, und das ist Arbeit, das bedeutet Interesse, das bedeutet viel, viel, viel Gebet, aber eine ganz gute Investition. Ich denke an den Vater von Jim Elliot, einer der 5 Märtyrer, die in jungen Jahren mit 29 Jahren ermordet wurden beim ersten Versuch, die Aukas zu missionieren. Wahrscheinlich kennt ihr die Bücher Im Schatten des Allmächtigen oder Durchs Tor der Herrlichkeit. Da ist in dem Tagebuch von Jim Elliot eine Eintragung, wo sein Vater ihm einen Brief geschrieben hat mit dem Inhalt: Mein Junge, gibt es in deinem Leben irgendeine Sache oder eine Person, die dich daran hindert, dem Herrn von ganzem Herzen zu folgen? Ich habe Sorge um dich, dass es irgendeine Sache oder eine Person gibt, die dich an einem gottergebenen, hingegebenen Leben hindert. Das war die Sorge des Vaters von Jim Elliot. Ist das auch unsere Sorge, dass wir ihnen etwas vorleben, dass wir ihnen etwas vorstellen, Werte vermitteln und auch diese Sorge ausdrücken? Und das können wir natürlich nur, wenn selbst unser Leben dem Herrn gehört. Oder denken wir an die Susanna Wesley, Mutter von 19 Kindern. Ich glaube, 14 haben überlebt, also nicht alle blieben am Leben nach der Geburt. Chaotische Ehe, auch wenn der Mann ein Pastor war. der alte Samuel, der nahm aber am Altersgeschehen überhaupt keinen Anteil. Und so musste sich die Frau mit ihren 14 Kindern rumschlagen. Sie hat alle einzeln erzogen, alle einzeln unterrichtet, kam erst im späteren Jahr dann auf die höheren Schulen. Eine ganz bemerkenswerte Frau. Es gibt ein Buch, ein Sohn der Susanna, das deutlich macht, wie die Mutterprägung diesen John Wesley wirklich geprägt hat und dass er Mann Gottes wurde durch die Erziehung ihrer Mutter. Und die Ehe war so traurig, könnte man auch viel erzählen, müsste selbst nachlesen, dass die Mutter sich eines Tages gesagt hat, gut, wenn es auch mit dem Ehemann nicht so funktioniert, ich will jetzt mein Leben einsetzen, um meine Kinder für den Herrn zu erziehen. Und dann hat sie ihre Woche eingeteilt. Wie gesagt, jedes Kind einzeln unterrichtet. Jedes Kind lernte an einem Tag das ABC auswendig, sich Zeit zu nehmen in der Woche, um ein oder zwei Stunden nur für eins der 14 Kinder allein da zu sein. Und der John Wesley, der hat bis in sein hohes Alter immer wieder an den Donnerstagnachmittag gedacht, ich weiß nicht was, von 3 bis 5 Uhr oder wann, wo die Zeit war, wo seine Mutter mit ihm ganz alleine war, um mit ihm zu beten, zu lesen, aber auch zu hören, was ihn Sorge und Freude bereitet, einfach für das Kind da zu sein. Ist das nicht eine großartige Sache? Meine Frau, die war so beeindruckt von diesem Lebensbild, dass sie sich das zum Vorbild genommen hat und hat dann auch ihren Wochenrhythmus so eingestellt, dass sie in einigen Jahren sich Zeit nahm, bestimmten Nachmittagen für das Kind zu spielen, zu reden, spazieren zu gehen, sodass man ganz bewusst Einfluss nehmen kann auf die Kinder. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich viel unterwegs bin, dass man doch Zeiten hat, wo man mit dem Einzelnen, auch mit alle oder einem Teil der Kinder, gemeinsam Erlebnis hat, mal eine Woche zusammen ist und dann sich austauschen kann, kennenlernen kann und Einfluss nehmen kann auf den Lebensweg der Kinder. Wer prägt hier wen? Wie schön, wenn wir das erleben dürfen, dass dann unsere Kinder durch unsere Gebete, vielleicht durch unser Vorbild, auch den Wunsch haben, ein Leben für den Herrn zu leben. Aber interessant hier bei dem Isaak, je länger wir seine Geschichte kennenlernen, mit Ausnahme von einem Zwischenhoch heute Nachmittag, sehen wir eine abnehmende geistliche Tendenz in seinem Leben. Ein wunderschöner Anfang, denken wir an 1. Mose 22, der Gang nach Moria mit seinem Vater, was er dort erfahren erlebt hat, das kann keiner von uns nachempfinden. Dann diese wunderschöne Geschichte der Heirat der beiden. Er hatte sie lieb. Ein Gebetsleben, aber dann geht es rapide bergab. Jetzt liebt er fettes Essen. Mit zunehmendem Alter desinteressiert an geistigen Dingen. Könnte das auch in deinem Leben so sein und über deinem Leben stehen? Hier sind manche, die über 50 und 60 sind. Wie würde man dich hier in dieser Geschichte einordnen können? Traurig aber wahr. Völlig paradox, je älter, je kälter, könnte man sagen, bei uns sagt man auf Blatt, je öller, je dünner. Leider nicht nur unter Weltmenschen, sondern auch unter Christen. In jungen Jahren haben wir für den Herrn gebrannt, Bibelstudium, Gebetsleben, Hingabe an ihn. Und in älteren Jahren sitzt man vorm Fernsehapparat und freut sich, dass Hannover gegen Bremen gewonnen hat oder was weiß ich. Kann man eigentlich nicht verstehen und nachvollziehen. Traurig, aber wahr. Leider auch bei Männern der Bibel, wie Gideon, David, Salomo, wie in der Gegenwart. Erinnere daran, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser das Ende einer holprig begonnenen Ehe und einer holprig begonnenen Beziehung zum Herrn als der Anfang. Und Rebekka, sie hatte Jakob lieb, steht hier. Er lebte in ihrer direkten Umgebung im Zelt, das war naheliegend. Sie wusste um die Verheißung Gottes, Gott hatte das gesagt, und beide, wahrscheinlich Jakob und auch sie, teilten geistliche Interessen. Das kann man hier voraussetzen. Jakob war ein folgsamer Sohn, lernen wir heute Abend sehr deutlich kennen. Und aus der Ehe mit Isaak zuerst ein vorbildliches Miteinander, dann ein Nebeneinander, könnte man hier sagen, später sogar in Kapitel 27 heute Abend, ein Gegeneinander, traurige Entwicklung. Man kann sagen, dass Rebekka sicher hier in dieser Geschichte eine geistlich klarere Sicht hatte und auch geistliche Ziele hatte, aber sie war kein Korrektiv mehr für ihren Ehemann. Vielleicht hat sie resigniert, vielleicht war sie so enttäuscht, dass sie es gar nicht mehr versucht hat, Und wie viele mögen hier sitzen, auch unter uns, die auch gar nicht mehr den Versuch machen, irgendwie nochmal mit dem Mann zu sprechen über Probleme in der Ehe, in der Familie. Schon so oft gesagt, es hat doch keinen Zweck, der ändert sich doch nie und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion hier. Ihr Ehefrauen, ihr seid diejenigen, die auf eine geistliche, feine Weise korrektiv für euren Ehemann sein sollen, gerade in solchen und ähnlichen Situationen. Aber jetzt kommuniziert jeder nur mit seinem Liebling, der Isaac mit seinem Esau, Rebekka mit ihrem Jakob. Ja, und dann kommt diese Schicksalsstunde im Leben Esaus. Er kam vom Feld, matt, hungrig, erfolglos, frustriert. Und das sind immer Gelegenheiten in unserem Leben und auch in der Bibel können wir das mit vielen Beispielen belegen. Immer dann, wenn Männer oder auch ganze Heerscharen der Israeliten müde und matt waren, war das für den Feind oder für den Teufel, würden wir sagen, eine Gelegenheit, jetzt loszuschießen, so wie ein Jäger darauf wartet, dass er nach langer Beobachtung den Blattschuss ansetzen kann. So hat man hier den Eindruck. Er kommt also erfolglos vom Feld, von der Wildnis und hat nichts gefangen. Er riecht von Weitem, dass er irgendwie gekocht wurde und sieht dann den Jakob dort, der da am Rühren ist und hat nur noch einen Wunsch. Hier in der Bibel, meiner Übersetzung, da steht, lass mich doch essen von dem Roten da. Also er nennt noch nicht mal das Gericht bei Namen. In der Anmerkung steht bei mir, lass mich doch schlingen von dem Roten da. Ich glaube, Luther übersetzt oder Schlachter, lass mich die Backen füllen. Heute sagt man, lass mich den Bauch vollhauen, so ungefähr. Von dem Fraß da, so würde man in der Umgangssprache heute sagen. Und hier wird deutlich, welche Triebe im Leben von Esau eine entscheidende Rolle wirken. Esssucht, vielleicht bei dir Pornosucht, Tablettensucht oder was auch immer, getrieben von seiner Sucht. Lass mich doch schlingen, lass mich doch meinen Bauch vollhauen und so weiter und dann will ich wieder gehen. Und dann sehen wir, wie hier der Jakob wirklich, wirklich teuflisch die Schwäche seines Bruders ausnutzt. Und er sagt ja, bevor, und hat er nochmal gerührt, so richtig, dass der Duft nach oben stieg, bevor ich dir was zu essen gebe, schwörst du mir jetzt sofort, heute, bevor du was zu essen kriegst, schwör mir, dass du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und er hält ihm dann die Suppe unter der Nase und, naja, der Esau, er sagt, siehe, ich gehe hin, um zu sterben. Wozu das Erstgeburtsrecht? Ist das nicht ein tragischer Satz? Er denkt an seinen Tod und sagt, wozu das Erstgeburtsrecht, wozu der Segen Gottes? Gerade wenn man an den Tod denkt, dann sollte man doch an die geistlichen Dinge denken, was wirklich Wert hat. Aber er sagt sich, angesichts des Essens, wozu das Erstgeburtsrecht? Interessiert mich überhaupt nicht. Lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Jesaja 22, Vers 13. Der Gedanke an den Tod sollte ihn eigentlich nüchtern machen. Von Mose lesen wir in Hebräer 11, Vers 25, er wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Also der Mose hatte eine Weitsicht, er dachte an die Belohnung und er verzichtete auf alle Annehmlichkeiten, die ihm angeboten wurde, wirklich eine Karriere, die traumhaft war, sondern er wollte lieber die Schmach des Christus, sagt der Hebräerbrief, erleiden und Ungemach mit dem Volk Gottes leiden, weil er auf die Belohnung schaute. Bei Esau erhielt ein Teller Linsen für größeren Reichtum aus den Segen der Väter und dem Segen Gottes. Er wählte die Gegenwart und er verscherzte die Zukunft. Wozu das Erstgeburtsrecht? Ganz kurz, wer mitschreiben möchte, der Erstgeborene war dem Herrn geweiht. 2. Mose 13, Vers 2 und 2. Mose 22, Vers 29. Also der Erstgeborene gehörte dem Herrn. Der Erstgeborene zweitens hatte besondere Autorität und Verantwortung in Familie. Wenn der Vater nicht da war oder nicht mehr lebte, war er derjenige, der Autorität in der Familie, in der Sippe hatte. 1. Mose 49, Vers 3. Dann bekam der Erstgeborene ein doppeltes Teil von dem Erbe. Auch wenn das Erbe aufgeteilt wurde, dann bekam der Erstgeborene das Doppelte von dem, was die anderen alle bekamen. Das war das Erstgeburtsrecht. Und das interessierte ihn überhaupt nicht. Dem Herrn geweiht, der hat darauf gepfiffen. Autorität wollte er auch gar nicht haben, Verantwortung für andere. Nein, er war bereit, das Erstgeburtsrecht mit einem Schwur zu verkaufen. Kann man sich kaum vorstellen, solch eine Szene. Er schwört vor dem lebendigen Gott, dass er das Erstgeburtsrecht abgibt auf den Jakob. In Sprüche 23, Vers 23, kann man sich gut merken, da steht, der warnt oder der empfiehlt Salomo, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Hier haben wir genau das Gegenteil, dass hier ein Esau Wahrheit verkauft. Sprüche 23, Vers 23. Er verkauft geistlichen Segen für Brot und ein Gericht Linsen. Warum? Ich denke, wir dürfen sagen, weil er einen Vater hatte, der auch gutes Essen geistlichen Dingen vorzog. Und das ist wirklich zum Heulen, wenn man das vor Augen hat. Die Vaterprägung sorgt dafür, dass auch er geistliche, ewige Dinge wegwirft und ihn nicht interessieren. Und dann endet die Geschichte. Er aß, trank, stand auf und ging davon. Bauch vollgeschlagen, satt, Mund abgewischt, raus in die Dunkelheit, Tür zugeschlagen. Und die Bibel sagt, so, also auf diese Weise verachtete er das Erstgeburtsrecht. Hebräer 12 greift die Geschichte auf und mahnt in Vers 16, dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise das Erstgeburtsrecht verkaufte. Hurer und Ungöttliche. Und hier sehen wir auch eine gewisse Parallelität. Esssucht, fettes Essen und sexuelle Verirrungen liegen leider auch in unserem Leben oft nah beieinander. Und wir sehen auch, dass es Sekunden in unserem Leben gibt, wo sich unser Leben entscheidet. Hier bei Esau ganz eindeutig. Hier ist der Bruch in seinem Leben und das wird hinterher sehr, sehr deutlich in seinem weiteren Verhalten. Vielleicht gibt es solch eine Stunde, Minute auch in deinem Leben oder hat es gegeben, wo du die Weichen deines Lebens durch dein Verhalten stellen kannst. Möge Gott dich davor bewahren. Denke daran. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie um keinen Preis. Hier ist ein Mann aus gläubigen Elternhaus, der für eine Speise, sagt Hebräer 12, und das ist das Ungöttliche, das Weltoffene, die Weltlichkeit, würden wir heute sagen, dass einer für irdische Dinge, für einen momentanen Genuss, geistliche Dinge verschmäht. Amen. 12 Uhr. Mann, ich habe es geschafft. Danke.